Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Das neue Jahr hat begonnen, Borussia Dortmund hat 2 Spiele absolviert und die beste Hinrunde seit 7 Jahren gespielt und trotzdem sind alle irgendwie unzufrieden. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr zu Auf den Punkt Nummer 92, dem Kurzformat-Podcast von schwarzgelb.de. Und wir wollen heute genau darüber sprechen, was ich gerade schon angekündigt habe. Warum ist die Stimmung, wie sie ist beim BVB? Die anderen haben ohne mein Beisein zum Jahreswechsel ja schon einmal ausführlich auf die Hinrunde zurückgeblickt. Deshalb sparen wir uns das heute und sprechen einfach nur darum, woher kommt eigentlich diese Unzufriedenheit? Und das mache ich selbstverständlich nicht alleine, wäre auch ein bisschen doof. Ich habe dabei den lieben Anton, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Den lieben Yannick.
Hallihallo.
Und den nicht minder lieben Volker.
Grüß euch.
Ja, und da wir ja nur über ein Thema sprechen wollen, sparen wir uns das Ganze mit News und so. Kleiner Hinweis noch, wenn ihr Feedback habt, gerne an podcast@schwarzgelb.de. Und wenn ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt, denn wir machen das alle ehrenamtlich, unbezahlt und in unserer Freizeit, dann könnt ihr das tun über schwarzgelb.de/unterstützen mit UE. So, Volker, erzähl doch mal. Warum bist du eigentlich so unzufrieden? Das Jahr ist doch, ja, ich wollte gerade sagen, ist gut losgegangen, aber wenn ich mir so die weltpolitische Lage angucke, ist es nicht so gut losgegangen. Aber der BVB hat immerhin 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt und mit 36 Punkten eine Hinrunde absolviert, wie wir sie zuletzt vor 7 Jahren hatten.
Ja, da hast du mich, jetzt war ich so lange nicht dabei und dann kriege ich gleich so eine Frage zwischen die Füße geworfen. Danke dafür. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich grundsätzlich unzufrieden bin oder generell fürchterlich unzufrieden bin. Aber ich habe zumindest mal das Gefühl, dass wir offensiv nicht unser ganzes Potenzial abschöpfen. Also viele Spiele, die wir spielen, sind defensiv extrem gut. Ja, wir lassen wenig Chancen zu. Wir kassieren auch wenig, natürlich wenig Gegentore mit 15 Gegentoren in 17 Spielen. Wir haben 4 Gegentore in den 8 Heimspielen kassiert, die wir bisher hatten. Ja, wenn man bedenkt, dass 3 von diesen 4 Gegentoren gegen Stuttgart gefallen sind, kann man sich ausrechnen, wie viele wir in den anderen Spielen kassiert haben. Ja, aber dennoch wirken die Heimspiele halt immer irgendwie so ein bisschen, ja, wie mit angezogener Handbremse offensiv. Ja, also wir kontern, das war jetzt gegen Bremen, fand ich sehr prägnant in der ersten Halbzeit, wenn wir Chancen haben zum Kontern, sind wir zu wenig Leute, die kontern. Und wir treffen häufig die falschen Entscheidungen im Konter. Und es wirkt alles so, als würden wir aufgrund taktischer Vorgaben vielleicht, wie gesagt, mit angezogener Handbremse spielen.
Ich kann jetzt hier natürlich als Moderator das Wort immer weitergeben, aber wenn jemand was direkt sagen will, fühlt euch frei und grätscht direkt dazwischen.
Gleichzeitig kamen Yannick und ich aber auch schon mehr oder weniger, also nicht unsere Meinung gesagt, aber unsere Meinung ist aktueller online als deine. Versuch du doch mal irgendwie deine aktuelle Gefühlslage in Worte zu fassen.
Meine aktuelle Gefühlslage ist da tatsächlich differenziert. Ich weiß noch, ich bin am Samstag, Entschuldigung, es war gar nicht Samstag, es war Dienstag vor dem Heimspiel, jetzt gegen Bremen, mit einem Kumpel zum Stadion gelaufen und der hat mich gefragt, was erwartest du so vom Spiel? Und dann habe ich gesagt, es wird selbstverständlich ein hochattraktives, stimmungsvolles, spannendes und sehr temporeiches 1:0. Bis zur Halbzeitpause hatte ich recht, das war genau das Spiel, was ich erwartet hatte. Wunderte mich dann ein bisschen, dass es noch 2 Tore gab. Aber ja, ich glaube, Volker hat da einen wichtigen Punkt genannt, dass es, man das Gefühl hat, der BVB holt nicht das raus, was drin wäre oder zeigt nicht das, was mit dem Kader möglich wäre. Gleichzeitig, ja, habe ich es eben im Intro angesprochen, ist das punktemäßig eine der besten Saisons, die wir bisher überhaupt gespielt haben. Ich glaube, zweit- oder drittbeste Hinrunde überhaupt. Und dann seit 7 Jahren die beste, also das ist so ein, da treffen so 2 Erwartungen aufeinander und ich glaube, da muss man oder müssen wir uns alle vielleicht auch ein bisschen mal an die eigene Nase packen und fragen, was wollen wir eigentlich? Und klar wollen wir alle geilen Fußball sehen und will ich an einem Dienstagabend bei 8 Grad im Stadion stehen und mir denken, boah geil, das hätte ich auch von zu Hause gucken können, die 3 Tore in 7 Minuten Halbzeit, Highlight-Zusammenfassung, ja. Das, da erwartet man natürlich schon ein bisschen mehr. Andererseits hatten wir in den letzten Jahren auch gerne mal geile Spiele zwischendrin und berauschenderen Fußball und sind dann irgendwie Fünfter geworden mit Ach und Krach noch in die Champions League gekommen. Und das ist halt so das Problem, das wir gerade haben. Kovac macht quasi das Versprechen von Terzic wahr, weniger sexy, dafür mehr erfolgreich. Und da ja, sitze ich so zwischen den beiden Stühlen, weil auf der einen Seite freue ich mich natürlich über den Erfolg, den wir haben und über die Stabilität, die da ist. Ja, wir haben nur gegen die Bayern verloren in der Bundesliga. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und andererseits macht das keinen Spaß, sich das anzugucken. Und da hänge ich so zwischen den Seilen und kann oder versuche, das eine wertzuschätzen, während mir das andere auf den Senkel geht. Und da bin ich dann bei Borussia Dortmund ganz allgemein an dem Punkt. Ich glaube, da wird noch nicht alles aus den Möglichkeiten rausgeholt, die dieser Verein hat. Und gleichzeitig, wenn ich auf die nackten Zahlen gucke, wird ja einfach sehr viel rausgeholt. Also Champions-League-Finale vor 2 Jahren, Fastmeisterschaft gegen Mainz. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde der BVB andauernd nur Fünfter werden, sondern es gibt ja nebenher auch noch die ganzen Highlights, die da sind. Und irgendwie, finde ich, täte es uns allen gut, uns das nochmal vor Augen zu führen, um da eine differenzierte Betrachtungsweise an den Tag zu legen. Weil ich glaube, man kann durchaus kritisieren, wie der BVB auftritt. Aber die Ergebnisse sind schon ziemlich gut.
Also ich bin gar nicht so unzufrieden, weil mit der Frage bist du ja so reingegangen, warum sind wir so unzufrieden? Ich bin ja gar nicht so unzufrieden, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Spiel am Dienstag auch nicht gesehen, weil ich war auf Konzert, deswegen konnte ich das Spiel nicht sehen, vor allen Dingen nicht live und habe mir nur die Highlights angeschaut und das war ganz okay, war ein schönes 10-minütiges Highlight-Video. Kann aber natürlich die Situation grundsätzlich verstehen. Ich, wie Anton schon gesagt hat, habe meine Meinung im Großen und Ganzen auch in der letzten Folge schon gesagt. Die Saison muss es wirklich runterbrechen. Wir sind einfach enorm erfolgreich gerade. Ich glaube, das ist ganz stark eine emotionale Komponente, die da einspringt, denn ich stelle mal so ein bisschen die ketzerische Frage, würden wir hier sitzen und diese Unterhaltung oder dieses Thema ansprechen, wären wir gerade Erster. Das einzige Problem, was wir ja haben, ist, dass da eine Mannschaft vor uns steht. Wir haben wirklich nur ein Spiel die Saison verloren. Ansonsten eine echt gute Hinrunde. Es gibt aber eine Mannschaft, die einfach gerade alles im Grund und Boden spielt, was in der Bundesliga rumläuft. Und die sind eben Erster. Das ist wie, wenn, weil keine Ahnung, man bei den Bundesjugendspielen sich einen abrackert und am Ende doch nur Zweiter wird. Das ist halt echt frustrierend. Und ich glaube, dass das auch was vielen dann auch die Laune so vermiest, dass es einfach im Grunde schon gelaufen ist. Wir können unserem Erfolg aktuell ja gar nicht, wir können gar nicht träumen, wir können gar nicht, ich sag mal, größer denken, weil das Größerdenken ist eigentlich größtenteils wahnsinnig. Und das ist einfach das Problem. Wir haben nach oben hin nichts mehr zu holen, da müssen wir uns ehrlich machen. Wir haben nur noch die Gefahr, nach unten hin was zu verlieren. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, was gerade so ein bisschen frustrierend ist. Und mein zweiter Take, und dann könnt ihr da gerne mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr das seht. Mein zweiter Take ist, wenn du schon nichts mehr zu gewinnen hast, weil DFB-Pokal ist ja auch vorbei, das ist ja auch so eine Sache, glaube ich. Wenn du schon nichts mehr zu gewinnen hast, willst du wenigstens ins Stadion gehen und für die 90 Minuten was Geiles sehen. Und das ist ja auch nicht da, ne? Und das ist, glaube ich, dadurch das Problem. Wir haben die Punkte fahren wir ein, die Punkte, von denen wir uns, ich sag das jetzt mal ein bisschen überspitzt, von denen wir uns fast nichts kaufen können, beziehungsweise wir können uns davon zumindest keine Meisterschaft holen. Und dann sehen wir auch noch einen unfassbar biederen, langweiligen, in Teilen ja auch wirklich einschläfernden Fußball. Und ich glaube, das ist so diese Gemengelage, die gerade ganz vielen aufstößt und weswegen Borussia Dortmund aktuell einfach nicht so viel Spaß macht, weil wir weder einen Traum haben, den wir verfolgen können, wie in der Terzic-Saison mit dem Champions League-Finale. Noch haben wir geilen Fußball auf dem Rasen, wie vielleicht das letzte Mal unter Tuchel oder so. Aber also es ist wirklich echt gerade eine schwierige Lage. Und das sind so meine beiden Takes, die ich mal so reingeben würde. Könnt ihr ja gerne mal sagen, wie ihr das seht. Ob ihr das teilt, diese Einschätzung.
Also die Bayern-Thematik mag sicherlich bei dem einen oder anderen ein Thema sein. Bei mir ehrlicherweise nicht, weil mir ist der FC Bayern im Grunde egal. Ich gehe in jede Saison und gucke nicht darauf, was die Bayern machen, sondern ich gucke halt vor allem darauf, wie wir uns punktemäßig im Vergleich zu der letzten Saison schlagen. Da muss man natürlich sagen, da sind wir deutlich besser als zur letzten oder im Vergleich zum letzten Jahr. Ich meine 11 Punkte mehr als nach 17 Spielen als letztes Jahr. Was bei mir so ein bisschen damit reinspielt, ist die Art und Weise, wie wir die Spiele, die wir nicht gewinnen, nicht gewinnen. Das sind Spiele, wo ich nicht das Gefühl habe, dass der BVB alles in die Waagschale geworfen hat und einfach Pech gehabt hat. Ja, Stuttgart habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, da saßen wir im Flieger, aber das wäre vielleicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, das war ein Spiel auf Augenhöhe, das ist so ein, vielleicht wie auch das Spiel bei Juventus, das ist so ein verrücktes Spiel, was immer mal wieder vorkommt, aber dann hast du das Spiel in Hamburg zum Beispiel. Das musst du gewinnen. Du führst dort, bist eigentlich die bessere Mannschaft und nach dem 1-0 hörst du komplett auf, Fußball zu spielen und stellst dich nur noch hinten rein und kriegst halt folgerichtig dann in der Nachspielzeit vom Königsdörfer das 1-1. Du verlierst oder du verspielst auf St. Pauli einen 2-Tore-Vorsprung, was völlig unnötig ist, finde ich. Das hätte niemals passieren sollen. Und dann hast du noch einige andere Spiele, wo du ja die Punkte einfach nicht einfährst, weil du nicht gut Fußball spielst oder weil du auch, wie Nico Schlotterbeck ja so passend gesagt hat, das Spiel nicht killst. Bodo Klimt zählt auch dazu. Wir waren da auch die bessere Mannschaft, hatten die die besseren Torchancen, kriegen es aber nicht gewuppt, das Ding zuzumachen. Und das spielt ja natürlich auch damit rein, dass du eben halt gefühlt nicht das Leistungsniveau erreichst, was du erreichen könntest. Und dann sind natürlich so Punktverluste wie gegen den HSV einfach bitter.
Aber selbst wenn wir diese Spiele, wenn wir diese Spiele gewinnen würden, ständen wir immer noch nicht auf der auf dem ersten Platz, ja.
Ja, mir geht's, wie gesagt, mir geht's auch nicht um den Platz 1, aber ich möchte halt sehen, dass wenn wir in die Offensive, das Geld, was wir in die Offensive investiert haben, 30 Millionen für Bayer, 30 Millionen für Adeyemi, 18 Millionen, glaube ich, für Guirassy, dann der Silva hat, glaube ich, auch 25 oder 30 Millionen gekostet. Dafür ist der Input einfach schlecht. Oder der Output, so muss man ja sagen. Ja, also da kommt meiner Meinung nach viel zu wenig. Wir haben auch mit Bellingham, der hat auch 30 Millionen gekostet. Das passt alles nicht. Oder ich habe das Gefühl, dass da deutlich mehr drin ist, als wir zeigen. Ja, das mag dem taktischen Korsett geschuldet sein, weil wir einfach nicht wie in den vergangenen Jahren vorne 5 machen wollen und hinten offen stehen wollen wie ein Scheunentor und gucken, dass wir weniger als 5 Gegentore kassieren. Ja, so Eintracht Frankfurt-Style, die das dieses Jahr so machen. Die einfach immer 3-4 Tore pro Spiel machen müssen, um das Spiel nicht zu verlieren. Und selbst das hilft manchmal nicht. Ja, aber wie gesagt, bei dem Invest, den wir betreiben, wünschte ich mir schon ein bisschen mehr Output in der Offensive. Zumal wir es ja auch können. Also es gibt ja Phasen im Spiel und auch Phasen oder Tore zum Beispiel, wo du dir denkst, wo holen sie das denn jetzt her? Da wird schnell gespielt, da wird zielstrebig nach vorne gespielt. Diese eine Chance gegen Bremen, die zur Ecke führt, die dann zum Tor führt zum Beispiel, ist ein Paradebeispiel, wie schnell wir da einfach mit One-Touch-Football nach vorne kommen. Und danach haben wir 90 Minuten nichts mehr davon. Und das ist halt immer, da denke ich mir mal, warum können wir das nicht längerfristig spielen? Über eine 10, 15, 20 Minuten. Und was auch noch hinzukommt, um das abzuschließen, wir haben in dieser Saison noch nicht ein Spiel gewonnen nach Rückstand. Ja, es gab nicht so viele Spiele nach Rückstand. Aber wir haben auch nur in meinem Gedächtnis 2 Spiele gewonnen, in denen wir ein Gegentor kassiert haben. Das war das Spiel in Leverkusen und das war ein Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen, da haben wir auch Gegentor kassiert. Ah, und Villarreal, da haben wir auch eins kassiert. Aber da fühlten wir schon deutlich, wir auch eins bevor kassiert. Die eins gemacht haben. Haben wir nicht eins der Spiele 4-0 gewonnen? Dann war das Bilbao, wo wir eins kassiert haben und haben Villarreal 4-0 geschlagen. Ja. Das sind so die, da ist zumindest noch Verbesserungspotenzial da. Und das daher rührt vielleicht auch so ein bisschen die Unzufriedenheit zumindest bei mir.
Ich finde den Punkt eigentlich ziemlich solide, der eigentlich gemacht wurde, weil Yannick hat das Thema Punktverluste angesprochen. Und ich möchte da beste Grüße an die Frau hinter mir im Block in Frankfurt richten, die gesagt hat, wir haben es noch kein einziges Mal geschafft, ein Unentschieden zu gewinnen. Insofern, dass wir zurückgekommen sind und noch ein Unentschieden erreicht haben und dann als moralischer Sieger aus dem Stadion rausgegangen sind. Immer wenn wir Unentschieden gespielt haben, bis zum Spiel in Frankfurt, waren das immer zwei verlorene Punkte, weil wir immer geführt haben. Gegen Stuttgart kann man vielleicht natürlich aussprechen, aber ausklammern, aber selbst da schießt du in der 88. das 3-2. Das muss ja als Spitzenmannschaft auch irgendwie möglich sein, das irgendwie über die Zeit zu bringen. Und es sind halt immer diese Spiele, in denen eigentlich mehr möglich wäre, die dann aufs Gemüt schlagen, weil man eben sich doch noch irgendwie richtig dumm den Ausgleich gefressen hat. Deswegen werden die, glaube ich, einfach deutlich negativer wahrgenommen, als sie vom reinen Punktoutput vielleicht dastehen sollten.
Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich die Unentschieden anguckt, wir haben unter den Top 10, ja, nicht ganz Freiburg, Union hinten raus, aber wir haben mit 6 Unentschieden schon mit Abstand die meisten Unentschieden da vorne drin. Also klar, Leipzig und Stuttgart haben mehr Niederlagen, aber haben halt dafür keine Unentschieden und da passt das. Also bei uns, finde ich einen validen Punkt von Anton, fühlen sich die Unentschieden eher als Niederlage an, denn als Sieg. Selbst das in Frankfurt, wo wir ja dann noch irgendwie diesen Ausgleich gemacht haben, da dachtest du eher beim Führungstreffer von Frankfurt, scheiße, wir haben das hier verloren, nachdem wir geführt haben und nicht, dass du dann, also ich fühlte mich da nicht mal hochgradig erleichtert am Ende und gedacht habe, boah geil, wir haben das noch geholt, sondern es war so, boah Gott sei Dank wenigstens nicht verloren. Aber das war wirklich nur so Schadensbegrenzung und überhaupt keine Freude mehr, weil ja, das der Punkt ist, finde ich gut, trifft es glaube ich ganz gut so die Unzufriedenheit oder zumindest die Emotionen, was diese Unentschieden betrifft. Jetzt versuche ich gerade zu rekapitulieren, weil eigentlich wollte ich irgendwas zu Yannick sagen und dann hat Volker einen komplett neuen Punkt aufgemacht und versuche ich gerade mich zu erinnern, was Yannicks zwei Argumente waren, weil die fand ich ganz interessant.
Also einmal, dass wir Bayern nicht einholen.
Der erste war der,
genau, mit dass wir Bayern nicht einholen können und das zweite ist, dass wenn schon der Traum auf einen Titel oder einen Erfolg, einen größeren Erfolg fehlt, dass man dann ein Spektakel im Stadion haben möchte, wenigstens für die 90 Minuten, dass ich Bock habe, ins Stadion zu gehen, weil ich kann vielleicht geilen Fußball sehen, ich kann vielleicht eine Mannschaft sehen, die Gas gibt. Und das ist ja bei Kovac einfach, wie eingangs erwähnt, sieht eher nach angezogener Handbremse aus.
Ja, würde ich sogar beidem einfach zustimmen. Also klar, ich verstehe Volker, der sagt, ich rechne nicht damit, dass wir die Bayern irgendwie einholen, aber ich glaube, das war gar nicht das, was Yannick sagen wollte, sondern ich glaube, es ging eher darum, wenn du in der Tabelle um nichts spielst, und da fand ich selbst die letzte Rückrunde, selbst die fühlte sich geiler an als jetzt diese Hinrunde, obwohl sie natürlich ganz andere Voraussetzungen und Bedingungen hatte, weil wir einfach diese Aufholjagd hatten und weil wir irgendwas erreichen konnten, erreichen wollten und erreicht haben. Wenn du aber die ganze Zeit, ich nehme jetzt mal den Mund ziemlich voll, komfortabel Zweiter bist, ja, warum spielst du dann? Und da gebe ich Yannick völlig recht. Dann kommt die Spannung oder die Aufregung oder die Emotion kommt halt dann nicht aus dem, worum es geht. Ja, ich wurde von einem Bekannten gefragt. Der hatte mir irgendwie eine Nachricht geschrieben jetzt während des Bremen-Spiels und dann hat er gesagt, warum hast du denn nicht geantwortet? Warst du so aufgeregt? Habe ich gesagt, nee, Entschuldigung, so ein Spiel regt mich nicht auf. Was soll daran aufregend sein? Ich habe halt das Handy in der Tasche gehabt und erst nach dem Spiel drauf geguckt. Aber das ist halt nicht aufregend, was da passiert. Es ist ein Bundesligaspiel. Am Ende des Tages sind wir Zweiter, Dritter, Vierter, ist auch egal. Und ja, das Spiel an sich war halt nicht geil. Und ich glaube, das kommt hinzu. Und da finde ich Yannicks Punkt total gut.
Ich habe eine Frage an insbesondere Volker und Jens. Wie wurde die Saison 12-13, kann man ein bisschen ausklammern, weil da noch dieser Champions-League-Run drin war, aber insbesondere 13-14 wahrgenommen, wo es auch sehr früh klar war, dass es um keine Meisterschaft geht und dass man eigentlich auch wieder Platz 2 sicher hat und dann halt um nichts mehr wirklich spielt. Man hatte da noch das Pokalfinale, auf das man so ein wenig hinfiebern konnte, aber ich war einfach zu jung und zu wenig connected in der Außenwelt. Ich hatte noch kein Social Media und alles. Ich kann das Narrativ damals überhaupt nicht einschätzen.
Das ist eine gute Frage. Also jetzt so 10-12 Jahre später, ich glaube, mein Eindruck war, dass man da noch nicht so verwöhnt war sage ich jetzt mal, von diesem stetigen zweiten Platz. Auch da war der zweite Platz halt noch was Gutes, ein Erfolg. Und klar, ich glaube, wir waren alle noch ein bisschen verkatert von erst dem Double und dann dem Champions-League-Finale. Von daher war, du kommst halt von einem viel höheren Hoch und dann war das noch nicht so, so lange so deprimierend auf dieser Zwischenebene, in diesem Limbo zu hängen, dauert Zweiter oder spielst nur um die Champions League. Es geht aber in beide Richtungen eigentlich nicht vorwärts und nicht zurück, sondern da war das gerade so, okay, jetzt war gerade mal das absolute Hoch. Ist auch nicht schlimm, wenn jetzt mal die Saison nicht so gut läuft. Zumal damals war es, glaube ich, noch so ein bisschen schmerzhafter, was die ganzen Transfers anging. Ja, dann ging Götze, dann ging Lewandowski, dann ging auch Mkhitaryan noch. So, also alle Leute, die man dann irgendwie geholt hat, um das auszugleichen, die wurden einem wieder weggekauft und so weiter. Da hatte man so ein bisschen die Ausrede, in Anführungsstrichen, zu sagen, oh ja, wir haben halt hier den absoluten Leistungsträger verloren, deshalb läuft diese Saison nicht gut. Und man hat sich damals ja auch dieses wunderschöne, geflügelte Wort einer Übergangssaison. Wir spielen die 10. Übergangssaison in Folge, gefühlt. Nur diesmal, also dieses Jahr sehe ich den Übergang eigentlich nicht. Dieses Jahr verstehe ich nicht, warum es eine Übergangssaison sein soll, weil es gab keinen übertrieben krassen Umbruch. Uns hat niemand Gravierendes verlassen. Ja gut, jetzt kann man über Hummels und Reus reden, aber ihr wisst, was ich meine. Es wurde niemand so weggekauft, wie das damals war, wo dann Götze weggekauft wurde, Lewandowski, Schein vorher schon, Kagawa. So, das waren immer die Leistungsträger, die uns da rausgerissen wurden. Und diesen Sommer fand ich, das war halt nicht so. Da konnte man sich ganz gut drauf vorbereiten. Das war eigentlich ein recht entspannter Sommer, transferseitig. Und ja, dementsprechend hatte ich eigentlich auch höhere Ansprüche. Aber
deshalb finde ich Zwischenfrage, wurde das jetzt diese Saison als Übergangssaison verkauft?
Nein, gefühlt sind wir immer
ja, okay, in einer okay, aber es wurde jetzt nicht
seitdem. Klar, diese Saison
ich
nicht.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber wenn es keine Übergangssaison ist, dann erwarte ich ja eigentlich auch was, ne? Und dann bist du jetzt wieder an dem Punkt.
Ja, und da wollten wir ja eigentlich auch mal irgendwie wieder was holen, ne? Und da war ja eigentlich der DFB-Pokal, weil ich finde eigentlich vom fußballerischen Ansatz ist der Kovac-Ball ja ideal für den DFB-Pokal, weil minimales Risiko, egal welcher Gegner, und dann möglichst weiterkommen. Ne? Deswegen hatte ich eigentlich echt dieses Jahr auch echt eine kleine Hoffnung auf zumindest auf ein Pokalfinale.
Ja, das tut mir leid. Anton, ist deine Frage beantwortet oder möchtest du es von Volker auch nochmal hören?
Wenn er noch was zu sagen hat, darf er dazu gerne was sagen. Ich konnte, wie gesagt, das Narrativ einfach schlicht einschätzen und das, ob das als Vergleich überhaupt taugt oder ob das jetzt in meinen nachrekonstruierten Erinnerungen irgendwie falsch dargestellt wurde.
Also wenn ich mich nicht völlig in die Nesseln setze, mal die Saison 2013, 2014, die Saison, wo wir uns ausnahmslos damit beschäftigt haben, ob Lewandowski jetzt zu den Bayern geht. Das war nämlich, glaube ich, seine letzte Saison bei uns und ist im Winter dann erst entschieden worden. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, dass das medial auch ordentlich hochgekocht ist, da mit seinen Beratern, ich glaube Mike Bartel und noch so ein anderer polnischer Kollege. Das war ein großes Thema damals. Ansonsten ja, hatten wir eigentlich nur die Champions League noch so ein bisschen was rausgerissen, weil wir damit in der Gruppenphase damals noch mit drei Mannschaften mit jeweils 12 Punkten, da sind wir dann weitergekommen mit, glaube ich, Napoli und Arsenal, die punktgleich mit uns waren. Und wir hätten fast Real Madrid nochmal rausgekickt, nachdem wir das Hinspiel 3-0 verloren haben. Aber Mkhitaryan musste den Ball ja an den Pfosten setzen, statt ihn reinzuschieben.
Das beste Spiel, was Olli Kirch je gemacht hat.
Richtig, genau. Ansonsten habe ich da ehrlicherweise jetzt im Detail nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Ich weiß nur, dass wir ja meisterschaftstechnisch nichts zu bieten hatten. Das, glaube ich, die Saison war, wo die Bayern mit 92 Punkten Meister geworden sind. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich meine, das wäre die erste Saison von Pep Guardiola 90. gewesen. 99, ja. Da war früh klar, dass da nichts geht. Also im Prinzip wie diese Saison. Nur eben halt, ja, wie Jens schon sagte, man hatte aufgrund der Erfolge noch so ein bisschen Wohlwollen, ja, und man hat sich halt gedacht, gut, im nächsten Jahr greifen wir wieder an. Turns out, das wurde dann erstmal nix. Und ja. Mittlerweile hat man sich zumindest bei uns ja so ein bisschen damit abgefunden, dass wir meisterschaftstechnisch auch wenig zu bieten haben oder nicht mithalten können, einfach weil die Bayern uns natürlich auch in den letzten Jahren noch mehr finanziell enteilt sind. Und ja, wir entsprechende Probleme haben, die Qualität zu halten. Ja. Also es gibt ja auch keine jungen Talente mehr, die einen noch vom Hocker hauen, ja. Also so ein Haaland oder so ein Sancho oder so ein Dembele, die siehst du halt bei uns jetzt nicht mehr, auch weil die einfach teurer geworden sind. Das sorgt natürlich auch noch dafür, dass der Rückstand zu den Bayern noch größer wird. Zu den Bayern, Entschuldigung. Ja, und der Fußball beim BVB zumindest in dieser Saison wenig Spektakel bietet.
Ich mag das Argument nicht. Also, ja, der Abstand zu Bayern wird tendenziell größer, aber der Abstand von uns zu Platz 3, was den Etat angeht, wird auch immer größer. Und dafür arbeitet Borussia Dortmund einfach nicht konstant, oder dafür holt Borussia Dortmund einfach nicht das Maximum raus. Also so, ich verstehe alle rationalen Argumente, dass die Bayern einem enteilt sind. Und wenn man aktuell guckt, dann sind das vermutlich seit dem 13-14 Jahr die besten Bayern, die wir je gesehen haben. Würde ich jetzt mal so einfach in meinen Raum werfen. Aber gleichzeitig als Verein wie Borussia Dortmund, als Mannschaft oder als Sportler sollte man einfach meiner Meinung nach den Anspruch haben, so gut zu arbeiten, dass man langfristig oder mittelfristig irgendwann wieder eine Saison hat, wo man mit Bayern mithalten kann. Und die Basis fehlt mir einfach dafür, dass man jetzt auf Säulen blickt, auf die man einfach lang- oder mittelfristig aufbauen kann. Und da sehe ich weder das taktische Konzept von Kovac, da sehe ich wenig Spieler, die gerade geholt werden. Und ich kann sogar verstehen, wenn Leute mich jetzt hier für größenwahnsinnig bezeichnen. Ich glaube, Größenwahn, das Wort ist schon einmal gefallen und das ist auch eigentlich vollkommen okay. Ich glaube tatsächlich, da bin ich auf rein egozentrierter Perspektive, bin ich da ein wenig angesteckt worden von Thomas Broich, der, was die Jugendarbeit bei Borussia Dortmund angeht, immer von so ein bisschen Träumerei redet und dass man halt einfach jetzt das Ziel hat, das beste Nachwuchsleistungszentrum in ganz Europa aufzubauen. Und dass es einfach mit einem Ansatz herangeht, dass man durch die eigene Arbeit, weil man davon überzeugt ist, sich mit den Vereinen messen kann, die eigentlich finanziell mehr Möglichkeiten haben. Und wenn man dann halt weniger Möglichkeiten hat als Bayern, als andere Vereine, dann muss man eben einfach jegliche Option ausloten, dieses Defizit auszumerzen. Und das sehe ich einfach nicht. Und jedes, wenn man jetzt auch nochmal so auf die Saison blickt, so jedes Spiel ähnelt sich einfach so ein wenig in der Analyse. Man guckt dieses Spiel. In der ersten Halbzeit denke ich mir eigentlich jedes Mal, so richtig schlecht war es nicht, aber ich hatte jetzt auch wenig Spaß beim Gucken und dann kannst du effektiv eine Münze werfen, ob das jetzt doch funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert, dann kann man eigentlich wenig meckern, weil dann stehen die 3 Punkte da, wo sie zu stehen haben. Wenn es nicht funktioniert, dann kommt der Meckerhannes in mir wieder vor und möchte wieder Trainer kritisieren und denkt daran, was es doch eigentlich alles möglich wäre.
Also ich glaube, wir haben auch beim BVB auch ein bisschen das Problem der Perspektivlosigkeit. Es macht irgendwie nicht so richtig viel Hoffnung, finde ich, dass es in naher Zukunft sportlich besser wird, also attraktiver wird, erfolgreicher und also damit, also dass sich die Ausbeute der Punkte mindestens gleich bleibt und die Attraktivität steigt. Da gibt es im Moment irgendwie keine Perspektive zu, weil wenn wir mit Niko Kovac weitermachen, wird das weiterhin unser Fußball sein. Aber wir haben auch eben nicht die Perspektive, dass wir damit dauerhaft erfolgreich sind, weil, wie gesagt, die Bayern da einfach Platzhirsch sind und auch bleiben werden. Zudem, und das fand ich ganz interessant, das hatte Jens, glaube ich, ganz kurz angesprochen, diese jungen Talente, die ja auch lange Zeit Borussia Dortmund irgendwie geprägt haben, die immer so ein bisschen die Spaß gemacht haben, irgendwie auf ihre Art. Also Sancho wurde genannt, Haaland natürlich, Dembélé, diese Spieler, die einfach ein ganzes Stadion mitreißen können durch ihre Art, Fußball zu spielen, die fehlen halt auch komplett. Und bei diesen Spielern, interessanterweise, war sich ja auch jeder einig, die gehen irgendwann. Vor allen Dingen bei Haaland, Bellingham, war wirklich klar, die werden hier nicht, die werden keine BVB-Legenden. Das war ja einfach abzusehen. Aber man hatte immer noch irgendwie so ein paar Spieler, wo man das Gefühl hat, die sind BVB-Legenden. Zum Beispiel halt Marco Reus, Mats Hummels würden den andere sagen. Und das fehlt einfach auch, zumal die Stütze, auf die der BVB jetzt aktuell setzt, in Form von Nico Schlotterbeck, ich sage mal, mit einer Wahrscheinlichkeit über 50% nächste Saison nicht mehr bei Borussia Dortmund spielt. Im schlimmsten Fall beim FC Bayern. Und das macht natürlich auch nicht gerade eine gute Stimmung, gute Laune. Man liest irgendwie gefühlt jeden Tag den nächsten nächsten Nachricht über stockende Vertrags- oder Verhandlungen oder nicht vorhandene Verhandlungen. Und das ist, finde ich, auch nochmal, kommt oben drauf, weil ich gerade Nico Schlotterbeck hat, glaube ich, bei vielen BVB-Fans so das Gefühl erzeugt, das könnte der sein, das will der BVB ja offensichtlich auch, das könnte der sein, der für die nächsten Jahre die Konstante ist, auf den aufgebaut wird. Aber ich glaube, dafür sind wir einfach dann, um den zu halten, sind wir einfach nicht top, top, top Niveau genug. Und das ist auch schade, dass der uns dann letztendlich höchstwahrscheinlich oder sagen wir erstmal wahrscheinlich auch flöten geht, weil letztendlich haben wir sonst kaum Identifikationsfiguren, Lautsprecher in der Mannschaft. Ich zum Beispiel, Riesenfan von Riasson, ich weiß, dass Anton das auch so sieht, aber Riasson ist auch kein Lautsprecher, der sich nach dem Spiel vors Mikro stellt und was dazu sagt. Emre Can, unser Kapitän, ich bin ehrlich gesagt nie 100% warm mit ihm geworden. Ich mag ihn als Typ irgendwie, aber kaufe ihm nicht ab irgendwie, oder das gibt er, so gibt er sich auch nicht, will ich mich unterstellen, dass er irgendwie ein Dortmunder Jung ist oder so. Er ist halt Frankfurter und wird es wahrscheinlich immer bleiben, ist auch okay, ne? Ist auch kein Vorwurf. Aber mir fehlt da jetzt so aktuell, und da kann Anton ja vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, das Einsetzen von jungen Spielern, von BVB-Eigengewächsen, das wäre, glaube ich, auch so eine Möglichkeit, um vielleicht schon mal so eine Perspektive aufzusetzen, wie es vielleicht besser werden könnte, wenn der BVB es schafft, die eigene Jugend im System Kovac zu integrieren. Das könnte einfach, glaube ich, emotional, ganz einfach auf emotionaler Ebene, viele Leute wieder begeistern, wenn man das Gefühl hat, ah, da kommen Leute, junge Spieler aus Dortmund. Man hat es ja jetzt gesehen bei Frankfurt mit Edmund Talib, wie sensationell die in Frankfurt da ausgeflippt sind, weil dieser Frankfurter Junge dann Tor schießt. Das ist auch einfach geil. Und selbst wenn das punktemäßig, das klammern wir ja sowieso schon die ganze Zeit aus, aber emotional, ne, diese emotionalen Faktoren, ich finde, die fehlen einfach total im Moment. Es gibt keinen begeisternden Fußball, es gibt keine begeisternden Fußballer in der Mannschaft aktuell, und es gibt auch keine begeisternden Jugendspieler, wo man sagt, das ist jetzt, ne, was war der letzte, unsere letzte große Jugendhoffnung? Joe Bellingham ist es auf jeden Fall nicht.
Ich hätte jetzt Moukoko gesagt, aber bei dem war auch immer schon sehr verhaltene Hoffnung, ehrlicherweise. Also da war nie so der, also mein Gefühl war, der Hype war immer eher nicht im Stadion zumindest. Ne? Also das war nie so ein, boah, krass der, sondern das war so, okay, Moukoko.
Vielleicht ja. Sollte doch nochmal Nischalke bei Dortmund spielen. Das war der letzte Hype, den ich mitbekommen habe.
Das war sehr schön in Münster, als er eingewechselt wurde, ja. Ich würde mal eine ketzerische Frage stellen, bevor Anton gleich noch kurz über die Jugend referieren möchte, eventuell. Du hast es gerade angesprochen, Yannick. Dir fehlen die emotionalen Faktoren und du blendest, oder wir blenden ja hier die Punkte aus. Würdet ihr lieber haben, der BVB hätte jetzt 5 Punkte weniger, wäre damit gerade so Fünfter, aber würde die Spieler halt 4-3 gewinnen statt 1-0?
Nein. Nein.
Nein. Also
ja, aber wirklich Frage, nicht, weil wirklich nicht. Das wird mein Herz nicht mitmachen, auf Dauer, glaube ich. Also ich kann für mich sagen, tatsächlich nein, weil auf der anderen Seite ist das Gras ja immer grüner auf den ersten Blick, ne? Weil man sagt, boah, geil, dann hat man Spektakel und so. Ich habe das ja auch gesagt, dass ich gerne Spektakel hätte. Aber eben Dortmunder Spektakel, nicht unbedingt Spektakel im Gesamt über 90 Minuten hin und her und so. Das hat mir schon gegen Frankfurt jetzt gereicht. Also ich finde eine Mischung aus kontrollierter Fußball kann ja auch spektakulär sein, wenn man da gute Fußballer hat, gute Kicker, also Leute, die einen, ne, die in der Offensive Leute, also das Stadion mitreißen. Das fehlt mir einfach gerade. Also wir müssen jetzt nicht jedes Spiel 5-3 spielen oder so.
Okay, wenn dann man, anders formuliert, wenn man vielleicht jetzt nicht
den Saisonvergleich sucht.
Ich will die Frage gerne nochmal von allen beantwortet haben und da wäre mir nur wichtig, ich will die nur kurz neu formulieren. Mir ging es nicht um ein 4-3 jedes Mal, sondern die Spiele sind spektakulär, der BVB spielt guten Fußball, aber holt nicht so viele Punkte wie jetzt. Wäre das die präferierte Variante?
Ich tue mich schwer mit einer definitiven Antwort. Ich denke jetzt irgendwie an die Marco-Rose-Saison zurück, wo Dortmund defensiv einfach wirklich überhaupt nichts auf die Kette gekriegt hat. Offensiv dafür deutlich besseren Fußball gespielt hat, auch der sehr bedingt dadurch, dass ein Erling Haaland da eben vorne rumgelaufen ist, der aus 0,3 Chancen halt irgendwie dann zwei Tore da geschossen hat. Und nur nochmal auf den Mokoko-Punkt, ich glaube auch sehr stark, dass dessen Hype noch ein wenig abgeklungen ist, weil halt eben ein Weltklasse-Stürmer wie Haaland davor stand, nur um das mal so daneben einzuwirken. Rückblickend glaube ich, dass ich in der Saison mit Rose mehr Spaß hatte, als ich es aktuell habe, was vielleicht auch einfach daran liegen kann, dass ich damals mehr vor Ort war, als ich es jetzt bin. Das ist durchaus möglich. Ich glaube, rational betrachtet sollte man vermutlich diese Saison, die wie wir sie gerade spielen, bevorzugen. Glaube ich zumindest. Ich tue mich aber wirklich schwer. Ich schwank noch zwischen den beiden Auswahlmöglichkeiten.
Ich will ja gar nicht rational. Ich will einfach deine persönliche Hetze, mehr Bock, ne? Der BVB würde jetzt nicht, weiß ich nicht. Ich suche gerade die ganze Zeit eine Statistik, wie der BVB bei Expected Goals aktuell abschneidet, weil ich glaube, wir haben eine übertriebene Overperformance.
Ich habe das letzte Folge nachgeguckt. Ich habe, wir waren Platz 4 und es war de facto ein Pulk an Punkten, also wir waren Platz 2 bis Platz 6 war es, glaube ich, war de facto getrennt durch 2 Punkte oder sowas.
Nee, aber mir ging es nicht darum, wie viele Expected Goals wir haben, sondern wie viele Tore wir im Vergleich zu den Expected Goals schießen und wie groß das Delta ist, weil da ist mein Eindruck, wir haben wenig Expected Goals, aber machen sehr viel draus und ich habe auch ein bisschen Angst, dass das irgendwann mal nicht so kommt und dann hast du mal Scheiße am Fuß und triffst nicht
jeden Schuss. Was soll passieren?
Aber darum
was soll passieren? Unser Topstürmer ist in eine Formtief gehen oder was soll Ausschlag geben?
Gut, der hat halt einfach keinen Torschuss, da kann er auch keine machen. Volker, bevor wir hier uns wieder in Diskussionen verlieren, würdest du lieber spektakulären Fußball und weniger Punkte nehmen als das, was wir gerade sehen? Würde dich das glücklicher machen? Wärst du dann zufriedener mit Borussia Dortmund?
Wenn ein Spiel 5-1 ausgeht, ja. Wenn ein Spiel 3-4 verloren geht, nein.
Naja, aber über die Saison betrachtet würden öfter mal ein 3-4 vorkommen als aktuell. Dafür gäbe es vielleicht auch mehr 5-1.
Ja, ist eine schwierige Frage. Ich habe da ehrlicherweise keine richtige Antwort drauf. Was ich vielleicht lieber, wenn du die Frage andersrum stellst, von den 6 Unentschieden, wenn ich die streichen würde und wir gewinnen 3 und verlieren 3, dann wäre ich da auf jeden Fall zufriedener. Oder wir verlieren 2 und gewinnen 2, verlieren 3 und spielen 1 unentschieden. Weil am Ende kommen dann mehr Punkte dabei raus, als wenn wir andauernd unentschieden spielen.
Ja? Aber ich will also, ja weg von diesem, also nein, ich will wissen, worauf ich eigentlich hinaus will mit dieser Frage ist. Was würde uns glücklich machen? So, ne, weil.
Das kann ich dir sagen.
Okay.
Das ist ganz einfach. Ich möchte einfach sehen, dass die Spieler sowohl defensiv wie offensiv, also defensiv machen sie es im Prinzip ja schon über die fast komplette Saison, aber dass sie vor allem offensiv ihr Potenzial abrufen, was sie haben, weil sie zeigen es ja immer mal wieder, dass wir auch offensiv was machen können. Das sind dann aber immer nur so 5 bis 10 Minuten. Es gab ein Heimspiel, ich meine, es wäre Bodo Glimt gewesen, wo wir wirklich mal 10 Minuten um den Strafraum rumstanden und wirklich Flanke um Flanke und wir auch mehrere Torchancen hatten, die wir nicht genutzt haben. Ich meine, es war Bodo Glimt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das war so. Und wir haben ja auch einen extrem hohen Expected Goal-Wert gehabt, den wir dann nicht umgesetzt haben. Aber sowas eben halt. Leverkusen war so ein klassisches Beispiel im Pokal. Wir liegen zurück und wir haben nicht wirklich eine Idee, wie wir ein Tor machen wollen. Und das ist das, was mich am meisten stört beim BVB, dass wir einfach nicht in der Lage sind, aus diesem taktischen Korsett herauszukommen und offensiv, ja, in der Not, wenn wir es machen, wenn wir es müssen, mal zu zeigen, ob wir es können. Ja, oft liegen wir ja nicht zurück, von daher ist die Sample-Size ziemlich klein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der Lage sind, aus Rückständen noch ein Spiel zu drehen. Ja, in Frankfurt lagen wir ja auch zurück im Pokal. Da haben wir es dann zweimal sogar in der Liga dann auch. Aber das, ja, in der 90. Das war ja dann noch ein relativ glückliches Tor und da haben wir alles nach vorne geworfen. Hätte mich mehr interessiert, was passiert wäre, wenn wir nach 5 Minuten in Rückstand geraten wären in Frankfurt. Ob uns dann was eingefallen wäre, wie wir da vorgehen wollen oder ob wir den gleichen Stiefel weitergespielt hätten, den wir offensiv spielen. Also wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass wir offensiv ein bisschen besseren Fußball spielen, mehr an unser Leistungsniveau rankommen, für was wir auch viel, viel Geld bezahlen für die einzelnen Spieler in der Offensive, ohne dass wir hinten das Scheunentor aufmachen. Das muss ja möglich sein. Ne? Also ja, dann kassierst du vielleicht nicht 15 Gegentore, sondern 20, aber wenn du dann vorne 10 mehr machst und am Ende mehr Punkte dabei rumkommen, weil du nicht in Hamburg unentschieden spielst, weil du ja vielleicht schon gegen Stuttgart vorher das 3 oder 4-0 machst, ja, solche Geschichten halt.
Anton, was würde dich glücklich machen?
Ich weiß es doch auch nicht. Es ist doch alles so schwer. Nein, wie gesagt, ich wünsche mir einfach einen Silberstreif am Horizont, dass sich halt das langfristig irgendwohin entwickelt, dass ich wieder richtig Bock auf eine Saison habe. So, und die halt nicht nach gefühlt Spieltag 3 schon vorbei ist und man weiß, man wird irgendwo bei den Champions-League-Plätzen rauskommen. Jetzt nur auf Bundesliga bezogen. Und dann holt man halt eben die Champions League und macht das Gleiche einfach nächste Saison nochmal. So aktuell wirkt es ein wenig so, als wäre man in so einer kleinen Endlosschleife gefangen. Und die Perspektivlosigkeit, aus dieser rauszukommen, frustriert einfach. Aber wenn wir jetzt wirklich so einen Wunschzettel schreiben dürften, dann wäre es vermutlich am ehesten, dass man junge Spieler, die man hat und die auch definitiv talentiert sind, wenn ihr wollt, kann ich da gerne gleich noch ein paar Namen anreißen, die ich extrem interessant finde, dass man die es schafft, ihn zu integrieren und dass man ein paar der wirklich spannenden Spielprinzipien, die man in der 19. Woche für Woche sieht, weil sie einfach ein 180 Grad anderes in der Aggressivität, wie sie das ganze Spiel, ein anderes System spielen, wenn man die ein bisschen implementieren würde und eine Art gesunde Mischung aus der wirklich, wirklich überzeugenden Defensivarbeit unter Niko Kovac findet und dem offensiven, der funktionalen Offensive, die man in der U19 sieht.
Ja, ich möchte die Frage auch noch beantworten, aber ich habe auch keine wirkliche Antwort, weil ich glaube, ihr habt gute Antworten gegeben. Zu dem, was Volker gesagt hat bezüglich Potenzial, mir fehlt so ein bisschen die sichtbare Gier. So doof das klingt. Und das ist jetzt so ein Matthias-Sammer-Argument. Es tut mir leid, wenn ich das bemühen muss. Aber es gibt Mannschaften, die hören nicht auf, Fußball zu spielen, wenn sie 1-0 führen. Und der BVB ist leider keiner davon. Und ich verstehe das aus taktischen Gesichtspunkten, dass man durchaus sagt, okay, ne, wir haben jetzt unsere Führung, jetzt konzentrieren wir uns auf die Defensive. Aber nee, mach doch das Zweite, mach doch das Dritte, mach doch das Vierte. Und ich will halt sehen, dass diese Mannschaft diese Gier hat, dass sie nicht zufrieden ist. Weil, ja, ne, wir sprechen ja, ich glaube, Unzufriedenheit ist ja so ein Gefühl, das wir alle irgendwie in uns tragen aktuell. Und das liegt ja nicht an der Punkteausbeute, sondern es kommt irgendwo anders her. Und ich glaube, das ist halt Gier nach mehr. Und ich wünschte, diese Mannschaft hätte diese Gier auch. Auch wenn wir uns ja einig sind, dass mehr wirklich schwierig zu erreichen ist. Aber man kann ja zumindest den Eindruck erwecken, als wolle man mehr und als wäre man nicht damit zufrieden, dass man abgeschlagen Zweiter ist.
Aber ist das denn die Mannschaft, die das entscheidet, oder ist das der Trainer, der es entscheidet?
Weiß ich nicht. Ich kann ja nur sagen, ich wünsche mir, dass ich sehe, dass auf das zweite Tor
du gespielt wird. Du hast es ja jetzt schon so formuliert, du möchtest, dass die Mannschaft die Gier zeigt. Und die Mannschaft besteht ja erstmal aus den Spielern. Und ich weiß nicht, ob man den Spielern das absprechen kann oder ob nicht. Inwieweit da halt Kovac mit seinem sehr, sehr auf Sicherheit bedachten, sehr, sehr kontrollierten Fußball natürlich sagt, Leute, wenn wir 1-0 führen, dann verteidigen wir erstmal das 1-0 und schauen, weil mit einem 1-0 hast du genauso gewonnen wie mit einem 4-0. So wird er argumentieren. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass mir das auf Dauer halt hart auf den Sack geht.
Ja, eben. Deshalb, also mein Wunsch war an die Gesamtheit gerichtet. Nicht an Spieler versus Trainer, sondern ich will, dass die Mannschaft, die von Borussia Dortmund auf dem Platz steht, auch auf Trainervorgabe hin aufs zweite, dritte, vierte Tor spielt. Weil Anton sprach es eben an, die Bayern haben die beste Punkteausbeute der Geschichte nach 17 Spieltagen. Hatten sie zuletzt 2013, 2014. Aber 2013, 2014 haben sie 44 Tore geschossen, in dieser Hinrunde 66. So, ne, also das ist schon nochmal ein Unterschied. Und das würde ich mir halt wünschen, dass der BVB halt weitermacht. Und dass die 15 Tore hinten, also 15 Gegentore hinten, ist eine coole Statistik, aber dann gewinn halt ein Spiel mal. Ja gut, jetzt gegen Bremen ist ein schlechtes Beispiel. Das ging halt 2 Tore höher aus, als ich erwartet habe. Aber das sah nach der Halbzeit nicht so aus, als würde man das hoch gewinnen. Und das würde ich mir wünschen, dass man einfach versucht. Dass man einfach sieht, dass sie es versuchen. Das ist, glaube ich, alles. Und da sind wir halt in so einer kontrollierten Phase gefangen. Und dann kommt noch das, was ihr anspricht, die allgemeine Perspektivlosigkeit, sowohl was Titel angeht, als auch was Fantasie in diesem Verein angeht. Und ja, es geht halt auch gefühlt um nichts. Habe ich eben auch schon gesagt, da letzte Rückrunde hatten wir diese Aufholjagd und da war es auch geiler, obwohl der Fußball kein anderer war. Aber es ging halt um was und du konntest jeden Spieltag auf die Tabelle gucken und rechnen und denken, oh geil, jetzt, wenn wir jetzt gewinnen, dann das noch und oh jetzt hoffentlich verliert Frankfurt und und hast halt aktuell nicht, weil aktuell ist so, ja.
Stell dir vor, du wärst Wolfsburg-Fan, dann hast du jede Saison diese Geschichte.
Das ist tatsächlich noch ein Punkt, den ich die ganze Zeit schon anbringen will. Vielleicht sind wir auch einfach verwöhnt.
Total, 100 Pro. Das, 100 Prozent. Ja, ne, also wenn du jedem anderen Fußballfan unser Dilemma jetzt hier erläuterst, die lachen sich halt kaputt.
Weiß ich gar nicht so sehr. Ne, also ich weiß nicht, ob die Bayern-Fans sich so sehr, also ob, klar, die spielen jetzt nach herausragender Saison, aber wenn die 4 Jahre in Folge Erster sind mit 10 Punkten Vorsprung, worüber freuen die sich? Die gucken doch die Bundesligaspiele auch schon gefühlt nicht mehr. Ja, da geht es wirklich nur noch um die Champions League.
Die Bayern sind das perfekte Beispiel. Die Bayern haben noch genau dasselbe erlebt, wie wir es jetzt auch erleben. Sie haben doch auch einen Niko Kovac als Trainer gehabt. Ich habe, bevor Niko Kovac hier Trainer geworden ist, habe ich mit einem Bekannten, der Bayern-Fan ist, der auch Dauerkarte beim FC Bayern hat, geschrieben, der mir geschrieben hat, sinngemäß, Kovac ist überragend darin, eine Mannschaft zu stabilisieren, ihr ein defensives Konstrukt zu geben, aber er hat große Probleme, ein offensives Spiel zu entwickeln. Und bei Bayern war es wohl so, dass die Bayern dann irgendwann angefangen haben, den Gegner auch in der Allianz Arena das Spiel zu überlassen. Und dann eben halt erst ab der Mittellinie angefangen haben zu pressen und zu verteidigen. Und dann halt auch die individuelle Qualität eben halt entsprechend die Liga dann trotzdem gewonnen haben. Aber es hat halt international zu nichts geführt. Jetzt will ich international bei uns ein bisschen ausklammern. Da sind die Erwartungen. Moment kurz. Die Rollos gehen runter. Das rauscht jetzt bei mir im Hintergrund.
Das lassen wir auf jeden Fall drin.
Schneide ich. Das lassen wir drin. Zappenduster hier. Mal gucken, wann sie gleich unten sind.
Ich muss aber sagen, wir pressen nicht erst ab der Mittellinie, zumindest Stand jetzt. Pressen wir wenigstens ab gegnerischem Strafraum. Also so weit ist es zum Glück noch nicht gekommen, weil das gibt auch Pfiffe im Westfalenstadion sowie gegen Bremen. Es ja auch Pfiffe gab.
Wobei man da dazu sagen muss, was wir natürlich jetzt auch noch komplett ausgeklammert haben. Junge, 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 da waren aber auch Spieler dabei, die dermaßen weit weg von ihrem eigentlichen Leistungsniveau gespielt haben gegen Bremen und auch in anderen Spielen. Das kann man jetzt nicht unbedingt dem Trainer ankreiden. Ja? Also wenn so ein Sabitzer in der ersten Halbzeit da den einfachsten Pass nicht an den Mann bringt, und sondern den Gegner in den Fuß spielt, oder Choko Meka einen völlig gebrauchten Tag hat, der wirklich jeden Zweikampf verliert, der andauernd den Ball verliert, weil er falsche Entscheidungen trifft. Dann kannst du auch als Trainer noch so viel sagen und an die Einstellung appellieren oder vielleicht auch taktisch Wege aufzeigen, wie wir ein bisschen attraktiver offensiv spielen können. Wenn die Jungs den Ball verlieren oder falsche Laufwege haben oder was weiß ich, dann hilft das halt alles nichts. Ne? Am Ende hat es halt trotzdem funktioniert gegen Bremen, weil wir so einen katastrophalen Stellungsfehler bei dem Eckball ausnutzen und ein Tor machen. Und dann ist es natürlich, wenn wir defensiv gut stehen, für gerade Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel extrem schwer, gegen uns überhaupt ein Tor zu machen. Ja, wenn nicht mal die Bayern gegen uns mehr als 2 Tore hinkriegen und in der zweiten Halbzeit auch nicht so gut ausgesehen haben, dann sehen die Spiele halt so aus gegen unterklassige Mannschaften, wie sie halt jetzt aussehen bei uns. Es war ja in Augsburg nicht viel anders. Wir sind dann irgendwann in Führung gegangen, aber Augsburg hat ja kaum Chancen gehabt. Ja, bei solchen Spielen. Jetzt habe ich aber vergessen, wo ich war. Ich war eigentlich vorher bei Kovac, bevor die Rollos runtergegangen sind.
Dein bayerischen Freund.
Ach so, ja, richtig, genau. Und das, im Prinzip erleben wir ja dasselbe. Also wir sind defensiv stabil wie, keine Ahnung, ich weiß schon seit wie lange nicht mehr, ich glaube seit über 15 Jahren. Ich glaube, unter Kloppo waren wir mal ähnlich. In der Meistersaison 2011, 2012 haben wir, glaube ich, defensiv ähnlich gut gestanden. Und ja, und jetzt sehen wir halt, dass wir uns fragen müssen, ob wir aus dem, was wir jetzt haben für die nächste Saison, ein offensiv anspruchsvolleres Spielgeschehen entwickeln können. Und da ist halt dann die Frage, ob Kovac der richtige Mann ist. Ich würde mal vermuten, wenn wir so weiterspielen, wie es jetzt läuft, werden wir ihn nicht rausschmeißen können, weil du kannst keinen Trainer rausschmeißen, der uns souverän in die Champions League führt, selbst wenn es optisch nicht das Attraktivste ist, was man haben kann. Ja, wobei
Marco Rose
ist ja jetzt, stimmt. Aber die sind beide nicht am sportlichen Erfolg gescheitert, sondern an anderen Dingen. Ja, also bei Tuchel wissen wir, an was das gescheitert ist. Ja, er ist ja nicht nur hier in Dortmund an seiner Art gescheitert, sondern auch im Grunde an jedem anderen Verein auch. Rose habe ich ehrlicherweise nicht so verfolgt oder nicht mehr so im Kopf, aber ich meine, da gab es auch Dissonanzen in der Ausrichtung, wo man denn hin will zwischen Verein und
Trainer. Hast du gerade Edin Terzic eine Dissonanz genannt?
Nee, Rose.
Nein, aber egal. Ist okay.
Ja, ach so, ja, auch das natürlich. Ja, Grüße an Aki Watzke. War natürlich eine total tolle Aktion, den Vorgänger und potenziellen Nachfolger einem Job zu geben, den bis dahin gar nicht gegeben hat, wo jeder wusste, gut, der sitzt da nur, weil er dann wieder eingreifen kann, wenn es mit Rose nicht läuft. Ja.
Peak Dortmund einfach.
Ja, soll ich dazu noch sagen? Ja, ja, genau. Jetzt hast du mich schon wieder aus dem Konzept gebracht. Spät.
Bayern.
Jetzt muss ich überlegen, wo war ich?
Kovac.
Du hast darüber geredet, dass man ihn nicht rausschmeißen kann, wenn er eine gute Saison spielt. Und wir haben dann Namen da reingeworfen, richtig, die rausgeworfen wurden.
Genau. Ich denke, das wird man nicht tun. Man wird jetzt irgendwann mit ihm verlängern, nochmal ein Jahr, glaube ich. Weil mit ihm in die neue Saison zu gehen, wenn der Vertrag am Ende der Saison 26/27 ausläuft, so eine Lame-Duck-Geschichte, funktioniert selten gut im Fußball. Von daher gehe ich davon aus, dass sie das vermeiden werden. Und dann muss er eben halt zeigen, dass er auch offensiv eine Mannschaft entwickeln kann und nicht nur defensiv. Ohne dabei defensiv die Stabilität völlig aufzugeben. Das wird halt die große Frage in der nächsten Saison. Sicherlich aber mit anderem Personal, aber das ist dann ein Thema für eine andere Sendung.
Aber wenn er es bei Bayern nicht geschafft hat, ein nachhaltiges Offensivkonzept zu entwickeln, mit der besten Ballbesitzmannschaft, die Deutschland hat, zu dem Zeitpunkt ja selbst, also die individuelle Qualität von Bayern war ja zweifelsfrei erhaben über all dem, was sonst noch in der Bundesliga zu fügen war. Habt ihr wirklich die Fantasie, dass er das mit Borussia Dortmund schafft? Oder bin ich ein Hater? Sagt es mir gerne.
Also ich glaube, zum einen ist der Anspruch bei uns nicht so hoch. Und bei Bayern gibt es ja noch diverse andere Nebenkriegsschauplätze, die alle noch mitgemanagt werden müssen. Uli Hoeneß ist so ein Problem zum Beispiel. Wenn der unzufrieden ist, dann liest man das auch alsbald in der Bild-Zeitung. Und was man natürlich auch nicht ausschließen kann, auch ein Niko Kovac hat sich vielleicht weiterentwickelt. Vielleicht hat er ja gelernt aus, warum er bei Bayern gescheitert ist, warum er danach in Wolfsburg gescheitert ist, Klammer auf, da scheitern ganz schön viele Leute, Klammer zu. Ja, vielleicht hat er die Chance genutzt. Ich meine, wir werden keine andere Wahl haben. Entweder wir werden uns entscheiden, dass wir ihm das nicht zutrauen, dann müssen wir ihn nicht lassen, oder wir lassen es drauf ankommen. Und dann muss man sehen, ob er das tatsächlich umsetzen kann. Wir werden es erst erfahren, wenn es soweit kommt.
Erstens scheitert bei Wolfsburg kein Trainer hart genug, leider. Oder fliegt zu früh, leider. Und zweitens, ja, stimmt natürlich, und du hast recht. Und das ist auch so ein bisschen dieses Thema Perspektivlosigkeit, weil der Kovac-Ball ja auf enormem Minimal Risk möglichst viel Erfolg ausgerichtet ist. Das ist ja keine Idee, Fußball zu spielen, die Potenzial hat, sich zu entwickeln, auch das Spiel, die Spieler. Und das ist eben der Punkt, den ich auch angesprochen habe, ich sehe da keine Nachwuchsspieler in dieser Art Fußball zu spielen. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt, weil wir eine sehr hohe Intensität an den Tag bringen müssen, um ein 1-0 zu verteidigen, musst du ja 90 Minuten und darüber hinaus, bestenfalls, komplett fokussiert sein. Du musst in der Abwehr enorm gut stehen, du musst aber auch im Mittelfeld und noch im Angriff immer scharf sein. So, und da jetzt, und das wäre ja so die Hoffnung, die auch Anton ja hegt, dass Jugendspieler in diesem Umfeld eingesetzt werden, ohne dass das Konzept von Niko Kovac, was alleine auf Ergebnissen beruht, einzubrechen droht, sehe ich halt als unrealistisch an. Ne? Also Genau. Das wollte ich noch eben einbringen.
Ja, und wie lösen wir das Problem jetzt? Also kurzfristig, ich meine, wir sind immer noch an dem Punkt, dass hier so eine Unzufriedenheit mitwabert. Wir haben, glaube ich, gerade sehr ausführlich drüber gesprochen, wo die herkommt. Aber wir haben ja jetzt auch noch eine Rückrunde vor uns. Und wollen wir jetzt mit der Stimmung in die Rückrunde gehen, um dann an allem rumzumerkeln, was passiert, obwohl wir vielleicht eine der besten Rückrunden der Vereinsgeschichte spielen könnten? Punktemäßig zumindest?
Naja, vielleicht sehen wir ja schon das, was wir uns wünschen, dass es in der Rückrunde eine gewisse sportliche Entwicklung in der Offensive gibt. Ja, dass wir effizienter sind, dass wir attraktiveren Fußball spielen, ohne die Defensive komplett zu vernachlässigen. Das muss mit dem Kader, den wir haben, durchaus möglich sein. Ja, dass wir ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risiko im Offensivspiel gehen, ohne dass wir hinten halt fürchten müssen, dass ein langer Ball dazu führt, dass wir 0-1 in Rückstand geraten. Weil so wie es jetzt läuft, ist halt die Frage, ob es ewig so weitergeht. Wie du schon gesagt hast, wir haben, hier steht es glaube ich, 2,88 Tore over expected. Wenn das dann irgendwann mal nicht mehr so gut läuft, dass wir so effektiv sind, dann bin ich gespannt, wie unruhig es wird um den Trainer. Ja. Und von daher wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir zumal einen Schritt in die nächste Saison gehen würden mit dem Kader, den wir haben. Weil viel wird sich da ja auch nicht dran ändern. Wir können ja jetzt nicht wieder, keine Ahnung, 10 Spieler rausschmeißen und 10 neue holen.
Ist das eine Antwort auf meine Frage, was wir jetzt akut machen können, um nicht mehr so grantelig zu sein? Hoffen? Ja. Ist es das Prinzip Hoffnung? Hoffnung,
dass ja, mehr hast du nicht. Nee, wir haben ja keinen Einfluss darauf. Wenn Kovac sagt oder weiter die Einstellung hat, dass wir defensiv tipptopp stehen müssen und er unterm Strich mit dem zufrieden ist, was offensiv geboten ist, dann werden die nächsten 17 Spiele auch so wie die letzten 17 Spiele.
Aber ja. Deshalb versuche ich ja oder will ich die Frage darauf hinaus drehen, was wir vielleicht bei uns selber machen können, weil ich meine, wir haben halt keinen Einfluss darauf, wer da auf dem Rasen steht und letzten Endes auch nicht, was für Fußball gespielt wird. Ist das dann eine Einstellungssache? Können wir an unserem Mindset arbeiten und versuchen zu sagen, yo, ganz ehrlich, bin ich mit zufrieden? Oder noch lauter pfeifen, wenn wir nur 1-0 führen gegen Bremen zur Halbzeit? Keine Ahnung. Also, ne? Weil mich nervt es doch auch, dass ich 3-0 gegen Bremen gewinne, nach Hause komme und denke, boah, den Abend hätte ich besser verbringen können. Also so krass war es jetzt nicht am Dienstag, aber so will ich ja nicht an Fußballspiele rangehen. Ich will ja ins Stadion fahren und denken, boah geil, ich freue mich drauf, es wird ein geiler Tag. Und es gab Zeiten, da war mir auch scheißegal, wie das Spiel ausging, weil ich wusste, es wird ein geiles Spiel und das Ergebnis war dann halt das Ergebnis. So, und das ist ja auch das Schöne an Fußball, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Und ich möchte halt wieder Spaß haben. Wie sorgen wir dafür, dass wir wieder Spaß haben? Und jetzt ohne zu sagen, wir müssen Niko Kovac feuern, weil das können wir akut gerade nicht tun. Und ich weiß auch nicht, ob das letzten Endes die richtige Lösung ist. Sondern, ja, was können wir denn bei uns machen?
Ich glaube, es ist als Fan einfach unglaublich schwierig, positive Stimmung zu verbreiten, wenn du so eine erste Halbzeit siehst wie gegen Werder Bremen. Also, wenn gestandene Fußballprofis so spielen, wie sie gespielt haben, und du einfach merkst, dass da 3-4 Leute maximal körperlich anwesend sind. Ja, ein Chukwuemeka, der jeden Ball verliert. Maximilian Bayer, den ich ehrlicherweise überhaupt nicht wahrgenommen habe in der ersten Halbzeit. Ja, und wenn wir auch wie im Spielaufbau wirklich diverse Fehlpässe drin haben und wenn, ich glaube, Nimcha war es, unser Ex-U23-Spieler, der die eine Riesenchance hat, die Kobel so mit einer Hand noch hält.
Ja.
Ja, Nimcha, ja, wie auch immer. Wenn die reingeht, dann ist die Stimmung nochmal eine ganz andere als das, was die zur Halbzeit gehört haben. Ich glaube, was da massiv in diese Pfiffe mit reingespielt hat, waren die letzten 5 Minuten. Weil da wirklich viele Fehlpässe drin waren und weil wir das Tempo extrem verschleppt haben. Weil man nicht das Gefühl hatte, okay, wir nutzen mal so ein bisschen den Raum, den wir vielleicht haben, wenn die Bremer aufgerückt sind, um vielleicht vor der Pause noch das 2-0 zu machen. Und das meinte ich ganz am Anfang mit, wir spielen mit angezogener Handball. Und das, wenn das weiterhin so ist, wirst du keine gute Stimmung auf der Tribüne erzeugen können. Weil dann gehst du vielleicht mit einem positiven Mindset rein ins Spiel und denkst, ach, heute vielleicht mal, ne, Wetter ist schön, es ist März, wir haben 10 Grad, man muss nicht mehr frieren oder kriegt die Buchse nass auf dem Weg zum Stadion, die Sonne ist da, 5 Minuten gespielt, Sabitzer spielt den Ball 2-mal vor dem eigenen Strafraum, den Gegenspieler in die Füße. dann hast du sofort wieder Unzufriedenheit. Man muss einfach hoffen, dass sie besseren Fußball spielen.
Und ein Zauberwort, was ich noch einbringen möchte, was über Hoffnung ein bisschen vielleicht hinausgeht und was einem vielleicht auch akuter helfen kann, ist Erwartungshaltungsmanagement. Ganz wichtig. Leute, wir kennen den Kovac-Ball jetzt. Wir müssen damit jetzt leben, so in der Art. Also wir akzeptieren jetzt erstmal so, wie es ist. Und versucht, dem Stadiongang oder dem Fußballspiel gucken, mit Freunden, wie auch immer, irgendwas Positives abzugewinnen. Unterstützt die Mannschaft, trinkt ein Bier, auch gerne alkoholfrei. Oder habt nette Gespräche auf der Tribüne, haben wir sowieso alle. Und versucht, das Spiel eher als Mittel zum Zweck zu sehen und weniger als Zweck zum Mittel, wie auch immer. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Man kann das akzeptieren, man kann hoffen, parallel, das versuche ich auch, aber mir fällt es manchmal echt schwer. Und dann einfach mit der Einstellung reingehen, ja gut, das wird jetzt, das wird schwere Kost, hoffen, dass es aber gut ausgeht, dass man sich über 2-3 Tore freuen kann. In der Regel sind es ja eher 1-2 und möglichst wenig Gegentore kriegt. Weil ich finde immer noch, ein Torjubel ist ja trotzdem immer noch nett. Also man freut sich ja immer noch über Tore, oder? Also ist jetzt nicht so, dass man dann nicht jubelt oder so. Jetzt gegen Bremen ist Jubel. Bremen ist ja jetzt schon, Bremen ist natürlich ein sehr hartes Beispiel. Also das wäre mein Tipp, Erwartungshaltungsmanagement, einfach entspannt in die Spiele reingehen und das Beste draus machen für sich und sein Umfeld und im Stadion das machen, was einem sonst auch Spaß macht, wenn es jetzt nicht gerade nur Fußball gucken ist. Und einfach auf ein paar schöne Tore hoffen, weil die schießen wir ja irgendwie. Also ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal 0-0 gespielt haben.
Ist, glaube ich, schon etwas her. Um da kurz noch einzugreifen oder daran anzuknüpfen, ich in meinem persönlichen Umfeld habe gar nicht das Gefühl, dass die Leute mit einem völlig überzogenen Mindset in das Spiel gehen. So, Jens hat es perfekt gesagt. Er geht zum Stadion und denkt, so ein 1-0, schöner wird es nicht werden. Das Spiel geht 3-0 aus und er sagt trotzdem, dass er eigentlich auch was Besseres machen könnte nach dem Spiel. Also hat er ja schon wenig Erwartung an die Attraktivität des Spiels und geht trotzdem enttäuscht nach Hause. Oder sagen wir mal ansatzweise enttäuscht.
Oder unzufrieden. Ich habe nicht gepfiffen, möchte ich an der Stelle sagen. Was A, daran liegt, dass ich nicht pfeifen kann, und B, dass ich es nicht tun würde, weil ich mit einem 1-0 zur Pause durchaus zufrieden bin, auch wenn es schlecht zustande kommt.
Ja, aber genau das ist ja das Thema. Ja? Also selbst wenn die Erwartungen schon niedrig sind, wie bei Jens, führt es trotzdem dazu, dass er am Ende nach Hause geht und denkt, ja gut, auf der Couch mit einer Spezie und einer selbstgemachten Pizza hätte es auch gut getan. Ja, hätte er die Fahrerei nicht gehabt und wäre früher ins Bett gekommen. Aber das kannst du, glaube ich, ganz, ganz schwer beeinflussen. Wie gesagt, ich habe in meinem persönlichen Umfeld, oder wenn ich als Anekdote einfach, wenn du dir anguckst, wie die Leute bei uns im Tippspiel tippen beim BVB, da siehst du kein 5-0, da siehst du kein 6-0 oder mal ein 4-0 zu Hause. 1-0, 2-1, mutig ist, wer ein 2-0 tippt.
3-1 ist immer mein BVB-Standard-Tipp, aber der ist auch in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen geschrumpft auf ein 2-1.
Aber immerhin glaubst du, dass wir ein Gegentor kassieren, obwohl das ja das ist, wo wir am stärksten sind.
BVB geht nicht ohne Gegentor beim Tippen.
Ja. Aber das ist das, was ich meine. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine übertriebene Erwartungshaltung haben. Ja, man kann nicht alle ausschließen. Es wird sicherlich Leute geben, die sich denken, 5-0 müssen wir sie schon weghauen, die Bremer. Ne? Haben ja extra länger Winterpause gehabt, ein paar Tage. Die sind nicht in Form.
So, ich muss ehrlich sein, das habe ich ein bisschen bei Glimt gedacht, Udo. Da habe ich gedacht, ach komm, das wird ein guter Champions-League-Abend, so ein schönes 4-0. Aber, ja.
Ja, das sind übrigens die gegen Juventus nur knapp verloren haben zu Hause und die irgendein Spanier zu Hause geschlagen haben, weil es den Spaniern zu kalt war in Norwegen. Also, ja.
Ich möchte nur ganz kurz nochmal anmerken, dass ich den Trainer von Bodo Glimt unglaublich interessant finde. Jetzt bin ich wieder bei Nico Kovac, es tut mir so leid, ich will das doch gar nicht, aber ich dachte, weil jetzt hier gerade Bodo gehatet wurde, dann dachte ich, was soll ich denn machen?
Gehated. Entschuldigung, das möchte ich jetzt.
Ja, aber ich wollte nur anmerken, dass ich den Trainer enorm interessant finde von seinem Profil. Dankeschön.
Ich habe auch gehört, dass so ein Trainer in Madrid jetzt einen neuen Job sucht.
Du meinst den Abeloa, nachdem er gestern in den 17. der zweiten Liga im Pokal ausgeschieden ist? Der steht nämlich schon wieder zur Disposition, aber das ist ein anderes Thema.
Vielleicht auch der, ja. Aber ich weiß nicht, was der kann. Ich glaube, da gab es noch einen anderen, der aus Vizekusen.
Carlo Ancelotti.
Irgendwas. Gut, ja, ich glaube, dafür sind wir, weiß ich gar nicht. Anton, wie gut ist der Fußball von Carlo Ancelotti wirklich, wenn er nicht nur Stars hat?
Es ist effektiv Niko Kovac.
Ja, dachte ich mir. Besser nicht.
Nee. Ja, ich habe doch auch einen Traum, aber so, was soll ich denn sagen? Es ist so ein bisschen so Gruppentherapie, aber so richtig weiterkommen wir auch nicht, oder?
Nee, weil wir an den.
Wir drehen uns auch so ein bisschen im Kreis.
Ja, ja, wir können ja an den Gegebenheiten nichts ändern. Und deshalb war ja mein Versuch, irgendwie zu ergründen, was wir an uns selber ändern können. Und ich glaube, da hilft schon, die Erwartungshaltung ein bisschen runterzuschrauben. Denn, wie Yannick sagte, wir kennen Kovac Ball jetzt dann auch. Und wir kommen da auch nicht raus, weil, wie Volker auch richtig anmerkte, wenn das weiterhin so erfolgreich bleibt, dann ja, wird der BVB daran auch nichts ändern. Und eigentlich, ja, würde ich mir wünschen, wenn wir es alle schaffen, uns dann. So doof die Spiele manchmal sind und so hässlich sie sind, über die Erfolge zu freuen, denn hey, Borussia Dortmund hat eine der besten Hinrunden der Vereinsgeschichte hingelegt. Lasst uns das doch erstmal cool finden. Lasst uns das doch erstmal.
Das ist aber auch wieder keine, von dem man seinen Enkeln erzählt, sage ich jetzt mal.
Ich weiß auch, also ich erzähle auch von anderen Hinrunden meinen Enkeln nicht, aber dafür von Rückrunden, in denen wir 9 Punkte Vorsprung auf die Bayern eingebüßt haben und sowas, ne? Also, ja. Unter
ich glaub, gegen Niko Kovac übrigens damals. Ich glaube, ich hätte noch einen Punkt, der Niko Kovac und grundsätzlich die Saison auf eine andere Bewertung heben würde.
Schieß los.
Wenn wir am 28.02. das erste Mal seit 8 Jahren ein Heimspiel gegen den FC Bayern München gewinnen. Egal, wie wir das anstellen, aber wenn wir das schaffen, dieses Spiel zu gewinnen zu Hause, dann wird die Saison, glaube ich, gänzlich anders bewertet werden. Oder sagen wir mal, zumindest ein Großteil wird anders bewertet werden. Und dann ist die Stimmung auch eine andere. Weil wenn wir eins aktuell ja nicht geschafft haben, ist, wir haben jetzt noch nicht so einen Top-Verein geschlagen. Also wir haben Leipzig nicht geschlagen. Leverkusen, ja, okay. Aber da haben wir dann 2 Tage später oder 3 Tage später im Pokal dann halt auch wieder verloren. Da ist dieses Momentum gleich wieder weg. Frankfurt haben wir auch nicht geschlagen, in beiden Spielen nicht. Da brauchten wir das Elfmeterschießen im Pokal. Stuttgart haben wir nicht geschlagen. Ja, und Champions League will ich gar nicht reden. Da kommt jetzt Inter Mailand. Das wäre dann auch wieder so. Ja, wenn wir gegen Inter gewinnen würden, dann ist vielleicht das Mindset ein anderes.
Was ist aber, wenn Bayern zu dem Zeitpunkt schon Meister ist?
Das ist mir völlig scheißegal. Ich will die einfach schlagen. Wir haben auch schon Spiele gegen die verloren, obwohl sie nichts zu befürchten hatten.
Ja, wäre schon nett. Ja,
also das wäre schon super, wenn wir endlich mal wieder, ich glaube 2018 November war das letzte Mal mit Marco Reus 2 Tore und Paco Alcacer. Der das 3-2 macht. Es ist so lange her. Ich glaube, Paco Alcacer spielt gar nicht
doch,
mehr.
Doch. Bin mir ziemlich sicher.
Ja.
Der Satz war damals schon aus wie Mitte 30, war aber auch erst 24 oder sowas. Also,
ich habe den, glaube ich, letztens noch.
Ist auf jeden Fall lange her.
Die Wüste abgehauen.
Ja, ich habe den letztens irgendwo in einem Insta-Reel, glaube ich, mal gesehen. Eine Sache noch, wo wir von Silberstreif am Horizont sprechen. Vielleicht können wir uns darauf freuen, dann nächstes Jahr wieder ein Derby zu haben. Ich weiß aber, dass sich hier von 4 Leuten mindestens 2, wenn nicht sogar alle, nicht drauf freuen würden.
Ich zumindest nicht.
Same.
Ich brauche da auch nicht.
Wir sind 4 von 4.
Also, Derbys haben halt zu 100% so ein bisschen den, wie soll ich sagen, den Reiz verloren, weil du als Borussia Dortmund in diesem Punkt nichts mehr zu gewinnen hast. Also, natürlich freust du dich, wenn du ein Derby gewinnst, aber die Chance, dass man sich blamiert, ist so viel größer, als dass man Schalke irgendwie abschießt oder so. Und so, ich denke dann an das letzte Derby zurück, das wir gespielt haben, wo Schalke, ich schieße mich durch, ich glaube noch 79, so den Ausgleich schießt und das Stadion feiert, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. Und das bin ich jetzt wieder auch zu jung für, um das nachzuempfinden zu können, aber ich kann mir vorstellen, dass es während der 2000er Jahre ähnlich war in Dortmund, dass man, wenn man halt den eigentlich besser dastehenden Rivalen da einen Unentschieden abgedrängt hat, dass man sich darauf, also dass man dass man sich da einfach mehr darüber freut, als man sich jetzt über einen Sieg freuen würde. Also ich habe jetzt keine großen Erinnerungen an den Derby-Sieg, wo Moukoko uns in der, ich glaube, 78. irgendwie den Derby-Sieg erköpft.
Oh doch, das habe ich schon, weil war ein richtig geiles Kopfballtor. Aber, also ja, Derby ist immer gut und immer wichtig, aber ich bin bei dir, ne? Wir haben mehr zu verlieren als zu gewinnen und insofern.
Und ganz im Ernst, wenn die mit dem Trainer aufsteigen, das Spiel, Niko Kovac gegen Miron Muslic, das wird noch schlimmer als Bremen gegen Dortmund. Das wird Horror. Also da habe ich gar.
Da kannst du auch Panzer aufs Feld stellen bei dem Terrorfußball.
Ja, also Rheinmetall, Grüße gehen raus. Nein, also war jetzt so ein bisschen zum Abschluss, wollte ich noch so einen kleinen.
Ich habe nach der ersten Halbzeit Bremen kurz überlegt, ob ich formuliere, dass wir ja jetzt endlich in der Hüb-Stevens-Ära des BVB angekommen sind. Ein Tor nach einer Ecke und sonst nichts. Das ist
man kann aber, glaube ich, ernsthafte Parallelen zwischen Dortmund und Schalke, wie sie aktuell spielen,
sehen. Nee, das davon wir jetzt gar nicht mit anfangen.
Ja, wahrscheinlich, aber so frei nach dem Motto, wenn du ein Tor schießt, dann kannst du dich in 90% der Fällen auf deine Defensive verlassen, dass sie das Spiel noch gewinnt. Wenn du halt einem Rückstand hinterherlaufen musst, dann gibst du halt sieht es halt nicht wirklich gut für dich aus. Da sind sich beide Mannschaften trotz Ligenunterschied gar nicht mal so unähnlich.
Anton hat sich gewisse Sympathien bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt komplett verspielt.
Das habe ich schon vor einem Monat, nee, nicht vor einem Monat, vor 6 Monaten habe ich das schon geschafft. Das ist schon okay.
Ja, ich glaube, wir haben nichts mehr. Oder hat noch jemand was zu sagen?
Nee, nachdem Anton jetzt hier, also uns auf eine Stufe mit den, nein, auch vorher schon, glaube ich, dass wir in unserer kleinen Gruppentherapiesitzung, ja, wie schon formuliert, nicht so wirklich vorangekommen sind, aber vielleicht ein bisschen herauskristallisieren konnten, warum denn so eine Unzufriedenheit da ist bei uns allen und was wir uns vielleicht wünschen würden, auch wenn das kurzfristig unrealistisch ist, was mittelfristig helfen würde und jetzt muss dieser Podcast nur von den richtigen Leuten gehört werden und dann wird das eine richtig geile Rückrunde.
Ich freue mich aber auf Samstag. 15:30. Geil. Und ein guter Gegner.
Was ist dieses Samstag 15:30?
Genau das, was jetzt am Samstag kommt.
Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, dass du das Fass jetzt aufmachst. Aber das ist übrigens auch so ein Punkt, der die Stimmung richtig runterzieht. Ohne Scheiß. Sonntags 17:30 gegen Heidenheim. Da fragst du dich, was soll der Kack? Wenn wir schon Sonntag spielen müssen, ja, dann lass uns doch wenigstens um 15:30 spielen und nicht um 17:30. Also die Ansetzung sorgt auch dafür, dass die Leute im Stadion unzufrieden sind. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Wir haben, lass mich überlegen, Stuttgart war, glaube ich, das einzige Heimspiel am Samstag um 15:30 Uhr. Alle anderen waren entweder samstags um 18:30 Uhr, Leipzig und Bayern, oder freitags oder sonntags. Ja, und dann kriegst du nicht sonntags um 15:30 Uhr, wo du sagen kannst, okay, da geht noch was, da kannst du dann ein bisschen früh wieder zu Hause. Nein, du kriegst Heidenheim um 17:30 Uhr, Hoffenheim um 17:30 Uhr, Wolfsburg kriegst du um 19:30 Uhr. Wer will sonntags Fußball um 19:30 Uhr? Kein Mensch, ganz ehrlich. Und das sorgt auch dafür, dass die Leute, glaube ich, nicht mit der allerbesten Laune ins Stadion gehen, unabhängig von der sportlichen Erwartung.
Also zu Hause mit einer Spezi?
Das siehst du auch einfach schon.
Zu Hause mit einer Spezi und einer gebackenen Pizza von Jens würde ich mir das auch, gucke ich auch gerne um 19:30 Uhr Fußball oder Dortmund gegen Wolfsburg. Aber natürlich, die Fahrerei und das dieses Späte, ja, das ist extrem nervig einfach. Mit Champions League oben on top, wir sind ja nur nachts unterwegs irgendwie.
So, reicht für heute.
Wirklich. Ich, hatte gerade versucht, einen positiven Twist, eine positive Message für die Rückrunde hinzubringen, dann hat Yannick Volker nochmal in Rage versetzt. Danke dafür, Yannick. Also, Hoffnung für die Rückrunde. Haben wir welche? Und wenn ja, welche sind das? Außer, dass der Fußball so wenig schön bleibt, wie er ist.
Ich mach's kurz, nicht wirklich.
Danke, gutes Gespräch.
Schließ mich an.
Ach, das wird schon. Das wird schon. Ich muss ja jetzt mal ein bisschen positiv rausgehen. Das wird. Ja,
danke.
Das wird.
Danke, wenigstens einer. Ja, ich versuche auch. Also ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen und außerhalb, versucht es doch einfach positiv zu nehmen. Ich glaube, die Welt da draußen ist aktuell schlimm genug mit allem, was da so vor sich geht. Und vielleicht sollten wir Fußball einfach als das kleine, den kleinen Eskapismus begreifen, der es ist, und uns einfach drüber freuen, was da passiert. Und alles so nehmen, wie es kommt. Und wenn Kane Chukwuemeka aus 6 Metern den Ball in den Bremer Fuß spielt, ja gut, dann ist das halt ein happy little accident. Und so ein bisschen mehr Bob Ross und ein bisschen weniger Uli Hoeneß auf der Tribüne. Dann wird das schon. Dann haben wir auch wieder Spaß. Und ich weiß, Borussia Dortmund hat die Voraussetzungen und die investiert die Gelder und müsste eigentlich unangefochten mindestens Zweiter sein und vielleicht mal nach oben strecken. Ich wünsche mir das auch. Ja, ich möchte auch, dass der BVB endlich mal wieder in eine Situation kommt, in der er über seinem über seinem Gewicht boxt. Aber gerade ist es nicht drin. Und dann erfreuen wir uns doch an den kleinen Dingen, die wir haben. Wie zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der seinen Bizeps flext nach dem Tor oder sowas. Keine Ahnung. Das ist mein Wunsch für euch, fürs neue Jahr. Das ist schließlich die erste Ausgabe in 2026. Und für uns alle. So, und bevor Yannick jetzt dabei einschläft,
wie er viel besser wird das Schlusswort nicht.
Nee. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, an den lieben Volker.
Gerne, gerne.
An den lieben Yannick.
Gerne.
Und an dich, lieber Anton, auch wenn hier dieses mit dem Blauen, ne, und so, da müssen wir nochmal drüber reden in der Nachbetrachtung.
Wenn ich nach diesem Podcast keine weitere Einladung mehr bekomme, wisst ihr alle, warum. Nee, ich fand das auch toll. Ich habe die Gruppentherapie hier gebraucht.
Wir alle. Borussia Dortmund spielt als nächstes, wie schon angesprochen, am Samstag gegen den FC St. Pauli. Danach in Tottenham oder bei Tottenham in London. Ich weiß gar nicht, was das Auswärtsspiel danach ist. Seht ihr, es verschwimmt schon alles. Dann kommt Inter, dann ist die Champions-League-Hinrunde Gruppenphase vorbei. Dann kommt schon wieder ein Heimspiel und dann ist auch dieser Monat vorbei. Dann können wir alle mal durchatmen. Habt eine schöne Zeit. Macht's euch gemütlich, macht's euch bequem. Verbringt die Zeit mit tollen Leuten und wie gesagt, genießt das, was man genießen kann und macht euch nicht noch das Leben schwer mit Dingen, die eigentlich Spaß machen. Hea BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.